Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wollt ihr nicht auch ab und zu mal so fliegen? Also ich meine jetzt nicht im Flugzeug oder so mal die Treppe runter, um es mal so ein bisschen sarkastisch zu sagen, sondern eher so, wie man es vielleicht in luziden Träumen erlebt. Also eigentlich so aus eigener Kraft dieses Gefühl, dass einem der Wind um die Ohren weht. Ja, und sowas wird jetzt demnächst möglich. Und warum und wie das Ganze geht, dazu habe ich eine ganze Reihe von Gästen eingeladen. Das ist die Jana Leutenegger, der Ingo Bergmann, Fabian Troxler und Thorsten Schwark. Und dann haben wir noch einen Special Guest hier, der kann leider nicht reden. Da ist ein goldenes Ei. Wie immer fangen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wer möchte sich so der Reihe nach vorstellen?
Ja, hallo, ich bin der Fabian Troxler, ich komme aus Zürich und bin Mitentwickler von Birdly, dem Flugsimulator.
Hallo, ich bin Jana Leutenegger, ich bin angestellt bei der Stadt Ulm und kümmere mich um den laufenden Betrieb von der Räumlichkeiten in der Kramgasse.
Hallo, ich bin Thorsten Schwark, Seniorprogrammmanager von der Interactive Media Foundation aus Berlin. Und ich habe das Projekt Ulm Stories von Anfang bis jetzt zum Ende eigentlich mit betreut.
Ja, und ich bin der Ingo Bergmann, ich bin Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ulm und von der Seite eben auch damit betreut, das Projekt hier umzusetzen und ein schönes Angebot für alle eben anzubieten.
Ja, jetzt ist schon das erste wichtige Stichwort gefallen, Ulm Stories. Was verbirgt sich dahinter? Wie ist das Ganze entstanden?
Naja, Ulm Stories ist ein gemeinsames Projekt von der Interactive Media Foundation in Kooperation mit der Stadt Ulm und der Münstergemeinde Ulm und weiteren Projektpartnern. Und verbergt hinter dem Projektnamen verbergen sich gleich drei Einzelprojekte. Das ist einmal ein Live-Event, der am 14. Juli im Ulmer Münster stattfindet. Das ist eine Video- und Konzertperformance. Dann eben halt der Traum vom Fliegen, wo ich die Möglichkeit habe, über Ulm um 1890 auf einem Flugsimulator zu fliegen. Und eine App, die nennt sich Stimmen des Münsters, die ich mir downloaden kann in den App Stores und wo ich halt zu bestimmten Stationen im Münster inszenierte Hörspiele auf meinem mobilen Device erfahren kann.
Ja, jetzt habe ich hier so einen schlauen Spickzettel, auf dem steht noch so ein bisschen was drauf, dass hinter den ganzen Ulm-Stories noch was anderes steht, nämlich Zukunftsstadt 2030.
Also ja, Digitalisierung steht ja mittlerweile überall in jeder Zeitung, in den Nachrichten, man hört es hier und da. Und das ist manchmal sehr abstrakt. Wir haben ja unser OB, der Gunter Zisch, hat es sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, das ein bisschen auch voranzubringen, zu promoten. Wir haben das Verschwörhaus am Weinhof, wo man tatsächlich verschiedene Dinge ausprobieren kann, wo man von einer Nähmaschine, die man elektronisch digital steuern kann, über wirklich Sensoren in der Stadt verteilt für Messinstrumente. Also dieses auf der einen Seite und dann aber eben auch die Idee, wie kann ich denn das Ganze dann auch vielleicht darstellen? Und da passt der Birdly ganz gut dazu, weil das eben auch eine andere Dimension dieser Digitalisierung ist. Also was ist möglich? Dieser Menschheitstraum, fliegen wie ein Vogel, mit dem man ja wirklich angefangen hat, hier der Berblinger, unweit von hier, hat er gewohnt, gelebt, in die Donau ist er gestürzt, also so hat es ja angefangen, dann die Flugversuche, Flugzeuge, Raketen, aber tatsächlich ist man nie wirklich geflogen wie ein Vogel, sondern behilft sich der Physik, der Technik, um das umzusetzen. Und jetzt mit der Digitalisierung, eben mit dem Birdly, ist es tatsächlich möglich, das am ganzen Körper zu erfahren und wirklich direkt zu erfahren. Und da passt es einfach ganz gut in die Strategie, da haben wir wirklich eine atemberaubende Technik, die aber einfach einen auch mitnimmt, also auch was Emotionales. Das heißt, das ist ganz spannend, das auf die Seite einfach mal auch erleben zu können.
Was gehört eigentlich zu dem Ulm 2030 noch dazu? Ich meine, nachher den Birdly, den machen wir schön ausführlich und das goldene Ei kommt auch noch irgendwann ja, zu Wort, sage ich jetzt mal. Ja, was gibt es denn bei, dem, bei der Zukunftsstadt 2030 sonst noch?
Also die Zukunftsstadt, das ist einfach auch ein bundesgefördertes Projekt, wo verschiedene Städte sich auch in verschiedenen Modulen beworben haben, wo man einfach diese Digitalisierung in der Stadt verwurzeln will, weil wir kommen da nicht weg. Also die Digitalisierung ist nicht etwas, wo wir sagen, naja, ganz nett oder da kümmert sich jetzt nur Studenten darum, da machen Leute, die was programmieren, sondern diese Digitalisierung, die wird alle Lebensbereiche einfach umfassen. Man hat das gesehen, wenn man jetzt hier die Technik, ich sehe hier noch Schallplattenspieler sehen, im Hintergrund hier im Studio stehen noch welche, aber heutzutage wird gestreamt, also auch schon vor 3 Jahren hat vielleicht noch niemand gestreamt, jetzt wird die Musik gestreamt, also es durchdringt jeden Lebensbereich. Das hat auch Konsequenzen natürlich auch für Arbeitsplätze. Das heißt also, der Punkt werde ich dann wegrationalisiert für intelligente Maschinen oder eben nicht. Wie kann ich das steuern? Und das Wichtige ist eben, dass wir nicht darauf warten, was passiert, sondern dass wir versuchen, was wir tun können, auch als Kommune, das zu steuern. Und da ist das einfach ein wichtiger Baustein. Und ich habe es vorhin erwähnt, das Verschwörhaus ist ein Teil dessen, wo man es spielerisch erlernen kann und eben jetzt, was wir tun mit dem Birdly, ist einfach auch nochmal dieses Spielerische, dieses Ganzkörpererfahren. Also vorbereiten auf Digitalisierung, drüber nachdenken, was heißt das Ganze, ist vielleicht auch als Job für mich interessant. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man eben sieht, diese Berufe, auf der einen Seite sind vielleicht welche, die wegfallen, auf der anderen Seite gibt es hier ganz neue Möglichkeiten. Und da können wir ja dann mit den Kollegen hier aus der Schweiz sprechen. Also das funktioniert ja nicht einfach so allein, dieser Birdly, sondern da ist sehr viel Know-how dahinter. Und das ist auch eine spannende Perspektive, vielleicht als Job ganz einfach.
Die Plattform auf Radio Free FM. Und wer schon vorher eingeschaltet hat, der hat schon mitgekriegt, es geht um Ulm Stories und genauer gesagt um den Traum vom Fliegen. Und da spielt ein System, das nennt sich Birdly, eine ganz große Rolle. Und der Fabian Troxler von Somniacs in Zürich, die Firma sitzt auch in Zürich, ja, der hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen dieses System entwickelt.
Genau.
Und jetzt erzähl mal, Fabian, wie fliegt man, wie funktioniert das bei euch? Oder überhaupt zuerst mal, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, das ist Virtual Reality, da gibt es ja 1000 Möglichkeiten.
Ja, warum? Genau. Ja, das war eigentlich eine lustige Geschichte. Das war, glaube ich, 2013. Da kam ein Vogelschutzgebiet, also so eine Vogelwarte auf uns zu und die hatten ein Jubiläum und die wollten eine neue Ausstellung machen und die haben sich dann gefragt, so, ja, was könnten wir da machen? So, ja, fragen wir mal die Kunstschule an. Da sind intelligente Leute dort, die haben eine Idee, was man für eine Ausstellung machen könnte. Ich war dazumals noch Student dort, und zwar im Interaction Design. Das heißt, ich habe mich natürlich schon viel mit digitalen Medien beschäftigt dort. Und dann kam irgendwann mein Dozent zu mir und der hat gesagt, hey, da ist diese Vogelwarte, die wollen eine Ausstellung, komm, lass uns doch etwas zusammen machen oder so. Und wir haben dann einen Sommer lang darüber überlegt, was man da machen könnte. Und wenn man so sieht, die Vögel, die fliegen, und dann war halt so die Idee, was, ich meine, der größte Traum ist eigentlich das Fliegen, oder dass man selber fliegen kann als Mensch, nicht mit einem Flugzeug, nicht mit einem Fluggerät, sondern wirklich fliegen wie ein Vogel, frei sein wie ein Vogel. Und wir haben uns dann da überlegt, ja, wie können wir das machen, wie wollen wir das machen? Und das war gerade so die Zeit, dass halt das Virtual Reality eigentlich so das erste Mal aufkam. Es gab früher schon Systeme, die man kaufen konnte, die waren teuer, die haben nicht funktioniert. Und da kamen so die ersten Geräte auf, die funktionierten. Und für uns war es aber wichtig, dass man als Mensch eigentlich eine Ganzkörpererfahrung bekommt. Also dass nur das Visuelle, wie man es in diesen Virtual Reality-Bildern hat, das ist zwar schön, aber das funktioniert nicht wirklich so, gerade wenn man sich bewegt. Da wird einem viel schlechter, das ist Motion Sickness ein Stichwort. Und wir haben gedacht, so, lass uns mal etwas bauen, dass das alles integriert. Das heißt Bewegung, ein taktiles Feedback. Wir haben auch sogar mit Gerüchen rumprobiert, was sich dann ein bisschen schwierig herausgestellt hat. Und so ist das Projekt eigentlich entstanden. Wir haben dann lang herumgetüftelt in den Werkstätten und das versucht, einen ersten Prototypen zu bauen. Und dann 3 Monate später, was eine sehr intensive Zeit war, war das Ding fertig, die Ausstellung dort eröffnet und dann kamen von überall, von der ganzen Welt, kamen Einladungen für Festivals, für Ausstellungen. Und irgendwann war dann halt der Zeitpunkt erreicht, wo wir gedacht haben, okay, das ist eine coole Idee, probieren wir es mal, eine Firma zu gründen und das eigentlich kommerziell zu vertreiben und auch zu optimieren.
Für diese Vogelschutzleute, was war da der Inhalt von dieser Virtuality Performance oder dieser Virtuality Erfahrung? Konnten die auch schon fliegen?
Das war schon eine Vogelflug-Simulation. Das war eigentlich echt das Ziel, wirklich so dieser Vogelflug. Aber es war damals hat natürlich noch eine andere Zeit, eine andere, eben das war vor 3 Jahren. Aber die Idee ist eigentlich schon die gleiche gewesen.
Und damals seid ihr halt noch ein bisschen einfacher über irgendeinen Ried geflogen.
Genau, das war wirklich so ein Ried, so ein Vogelschutzgebiet.
Aber es war trotzdem eine interessante Sache.
Es hat funktioniert und es war auch eine schöne Erfahrung und man hat viel gelernt natürlich in der Zeit. Aber ich denke schon, so das Wichtige ist natürlich diese Traumerfahrung. Und das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste, warum der Birdly als Simulator wirklich funktioniert. Wir versuchen nicht, den Flug akkurat nachzubilden. Also wir versuchen nicht, physikalisch korrekt zu fliegen, weil wir sind Menschen, wir können das gar nicht, wir haben keine Flügel, wir können nicht fliegen.
Nee, die müssten dann auch, irgendjemand hat es mir mal ausgerechnet, man müsste dann auch 6 Meter Spannweite und ich weiß nicht, was für eine Brustmuskulatur haben, weil die Vögel fliegen ja mit 10, da sind ja im Flügel gar keine Muskeln drin, sondern die Muskeln sind ja hier alle in der Brust,
ja,
das ist so 2 Meter Brustmuskeln und solche Sachen. Das ging gar nicht. Aber ich finde es eine ganz interessante Sache, ich habe mir das übrigens auch mal so überlegt, diese ganze Virtual Reality-Sachen, die man so sieht, die so angeboten werden. Mich hat also keines bisher überzeugt. Und als ich das mit dem Birdly gelesen habe, da dachte ich, das ist doch mal viel interessanter. Und das mit dem Motion Sickness, das kann ich bestätigen. Da war mal eine Handyfirma, ich nenne jetzt keinen Namen, die haben am Stuttgarter Hauptbahnhof so eine Vorführung gemacht, da konnte man das Handy aufsetzen mit irgend so einem Spiegelzeug. Also, obwohl ich wusste, mir ist kotzübel geworden. Sorry. Also, und da bin ich jetzt also echt gespannt, wie das mit dem Birdly ist. Ja, also der Traum vom Fliegen, eine ganz tolle Sache. Und dann sind also diese Anfragen gekommen. Und wo wart ihr denn, auf welchen Festivals?
Also wir waren auch am Filmfestival in, das muss ich jetzt überlegen,
was gibt es?
Sundance Filmfestival, ist eines der USA, so Independent Movie Festival. Und die haben dort eine Zukunftsausstellung, halt, wie entwickelt sich jetzt das Filmmedium oder allgemein die Story-Geschichten. Und es ist halt schon ziemlich eine Faszination, dass Virtual Reality eine andere Möglichkeit gibt, dir Geschichten zu erzählen, als jetzt zum Beispiel in einem Filmmedium, weil in Virtual Reality ist, ich sag's jetzt mal, die Körperlichkeit viel wichtiger. Das heißt, man ist nicht nur Zuschauer, man ist mittendrin. Man ist im Film drin oder in der Story. Man kann die vielleicht auch beeinflussen und das finde ich das Spannende, weil man ist nicht nur Zuschauer, man ist der aktive Part.
Ich habe das mal gelesen, dass jetzt die Game-Industrie, die verdient ja auch irre Geld dabei, ist so Anzüge zu entwickeln, wenn man getroffen wird im Spiel vom Gegner, dass es einen dann wirklich jetzt nicht gerade hinten rumhaut, aber dass man es doch deutlich merkt, dass das jetzt, was man gemacht hat, nicht so gut war. Also da hätte ich jetzt keine Lust drauf, ich bin auch kein Gamer. Also, aber das habe ich dann auch irgendwo gelesen.
Ja, das ist natürlich von der Industrie her ist das natürlich, das ist der große Markt, das ist der Game-Markt und das sind nicht, ich sage jetzt mal, nicht so eher experimentelle Sachen wie Birdly oder so ein bisschen ruhige Sachen, sondern das ist halt das, was die Jugendlichen spielen und das ist leider zum großen Teil halt so diese Ballerspiele.
Ich einfach schon zu alt dazu. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, bis da dein Chef, dein Professor diese Vogelschutzleute auf euch zukamen, davor hast du noch nichts mit Virtual Reality gemacht
oder hast du auch schon? Nicht so viel. da war wirklich eigentlich mein Dozent damalig, also Max Reiner, der hat schon viel damit ein bisschen rumexperimentiert, vor allem mit der Telepräsenz. Das war so auch ein Vorgänger der Virtual Reality, also wie kann man Kopfbewegung und das Bild eigentlich über eine größere Distanz halt simulieren oder nachzustellen. Und er war da ziemlich schon weit drin in diesem Themenbereich.
Aber für dich war das eine völlig neue Erfahrung. Ich kann mir denken, innerhalb dieser Zeit, wie viele Jahre waren es, bis es fertig war?
Bis der erste Prototyp, das waren dann nur 3 Monate. Oh. Also 6 Monate mit der Vorarbeit, so ein bisschen konzeptuell. Aber
das war dann aber richtig intensive Arbeit.
Das waren sehr intensive, sehr intensive Tage.
Ich frage jetzt mal lieber nicht nach dem Kaffee und Pizzakonsum.
Aber es war natürlich eine super Erfahrung.
Ja, das glaube ich.
Das ist eine schöne Erfahrung. Und halt gerade so an einer Schule, wo man dann halt die Freiheit auch ein bisschen hat, mal ein bisschen rumzuspinnen.
Ja. Sag's mal so. Okay, jetzt machen wir so ein bisschen Musik und dann möchte ich noch was wissen, wie der Birdly jetzt eigentlich genau aufgebaut ist. Weil du hast ja gerade so erzählt, so diese Ganzkörpererfahrung, dass das dir sehr wichtig war. Also nicht nur das Optische, wenn nur optisch ist, haben wir ja vorher gehört, habe ich ja bestätigt, da wird es ja bloß schlecht, sondern wie ihr das dann umgesetzt habt. Ja, Fabian, noch eine kleine Zwischenfrage zu dem Firmennamen, der heißt Somniax. Hat das was mit dem Schlaf zu tun?
Genau, also vom Schlaf ist man gleich vom also Somnia ist ja der Schlaf oder Traum im Griechischen und der Kombination mit Maniacs, also ein bisschen verrückt, die verrückten Schweine.
Die Insomnia-Leute, das sind die armen Schweine, die nicht schlafen können bei euch. So. Also
wir ermöglichen die Träume.
Ja, die so Luziden für die Armen, für die nicht wirklich luzid träumen können, die können sich dann bei dem Birdly. Du hast jetzt vorher erwähnt, das ist als ganz wichtigen Punkt genannt, diese Ganzkörpererfahrung. Worin besteht die jetzt?
Die Ganzkörpererfahrung, also jetzt gerade direkt bei unserem Beispiel im Birdly, das ist halt diese Plattform, das ist eine 3 Degrees of Freedom Plattform, das heißt, die Plattform kann sich um 3 Grade, also um 3 Achsen sich bewegen, das ist eine Rollbewegung auf die Seite, eine Rollbewegung nach vorne, eine Kippbewegung und sie kann sich nach oben und unten bewegen. Und das stimuliert zumindest mal den Gleichgewichtssinn, also das simuliert die Bewegung, sag ich mal so, aber was sicher auch wichtig ist zum Beispiel der Wind. Also wir haben einen Ventilator, der einem den Flugwind eigentlich simuliert. Und dann gibt es zusätzlich natürlich noch das Visuelle, das durch die Brille simuliert wird. Und die Kopfhörer, dann haben wir das Audio abgedeckt. Und dann gibt es halt noch, wir haben dann auch ausprobiert mit ein bisschen taktilen Feedbacks, das sind dann eher kleine Vibrationen. Und dann eben den Geruchssinn, den haben wir mal ausprobiert, aber das ist etwas, das funktioniert nicht so im Umfeld, weil irgendwann stinkt es dann einfach nur.
Also auf gewisse Vogelsachen können wir verzichten. Aber was ganz wichtig ist, sind ja die Flügel. Wie habt ihr das gemacht?
Genau,
man
ist ja ein Vogel und deshalb haben wir natürlich auch überlegt, wie steuert man das? Und wir haben dann halt wirklich so die einfachen Vorstellungen, wie hat man sich als Kind vorgestellt zu fliegen? Und das ist halt einfach, man streckt die Flügel aus und wenn man die Flügel schlägt wie ein Vogel, dann hebt man ab. Und wenn man so ein bisschen die Hände bewegt, dann steuert man eigentlich den Flug. Man sieht das auch bei Kindern, wenn die dann so rumding. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich eine einfache Lösung, weil wie gesagt, wir sind keine Vögel, wir wissen nicht, wie man fliegt. Das heißt, wir müssen eine einfache Möglichkeit haben, dass...
Aber so, wie man es sich eben vorstellt. Das heißt, also die Arme sind dann auch auf so Brettern, mal, oder so Gestelle, vielleicht noch irgendwie so einen Riemen drumherum, das nicht abrutscht, oder wie habt ihr das gemacht?
Das sind wirklich eigentlich, man kann sagen, ein Gestell, wo man seine Hände, seine Arme drauflegt. Und man kann sie nach unten bewegen, halt wie ein Vogel fliegt. Und man kann die Handflächen drehen, was dann für die Steuerung ist. Und das Ganze ist ja auch, weil man ein Vogel ist, liegt man auch auf der Plattform, und zwar auf der Brust. Also man ist bäuchlings auf diese Plattform, so wie man sich das halt vorstellt, ja, ein Vogel fliegt.
Ja, genau. Ja, also ihr wart da oft eingeladen und du hast erzählt, dass ihr dann eine Firma gegründet habt. Wie viel von diesen Birdlies, also von diesen Virtual Reality Fluggeräten habt ihr denn bisher verkauft?
Schon einige, ich sag's jetzt mal so. Aber es ist, ich sag's mal so, wir sind vor allem weltweit tätig. Also Amerika ist natürlich für uns jetzt eigentlich momentan der größte Markt. Wir sind jetzt momentan eigentlich mehr, sagst du mal, die Produktionslimite, also angekommen, also wir können fast nicht mehr produzieren. Und das ist dann halt immer schwierig, auch das, sagst du mal, hinauf zu skalieren, noch mehr zu produzieren. Das ist aufwendig und kompliziert. Und das merkt man dann schon, wenn man mal so ein Gerät herstellt, dass das ein bisschen mehr braucht als nur die Idee.
Ja, mehr als eine Bohrmaschine und so, genau. Und ein paar Arduinos und so. Ja, in Stichwort USA. Was habt ihr da in den USA? Ich meine, man muss ja irgendwo drüber fliegen. Ich nehme jetzt mal an, dass es in den USA nicht irgendein Vogelschutzgebiet ist, sondern was anderes.
Nee, ja, wir bieten momentan eigentlich nur eine Map an, und das ist, also als jetzt mal abgesehen von der Ulmer Stadt, die natürlich da ihr schön, wirklich schöne, selber entwickelte Ulmer Altstadt hat, haben wir Manhattan. Und das ist einfach, sag's mal, New York, das kennt halt jeder. Und der Aufwand, sage ich mal, für jeden Standort natürlich eine eigene Szene zu machen, ist relativ groß.
Das heißt also in den USA, auch wenn das Ding jetzt, sagen wir mal, fiktiv in L.A. steht, da ist halt jetzt im Moment, sage ich mal, genau, trotzdem Manhattan drauf.
Genau.
Ja, jetzt ist eben Ulm das Besondere, so gerade schon gesagt. Und da kommt jetzt auch eine weitere Firma, Institution ins Spiel. Ja, Thorsten, jetzt bist du an der Reihe.
Ja, also wir hatten damals einfach die Idee oder hatten uns überlegt, wie Zukunftsstadt Ulm 2030, was gehört so eigentlich alles zur Zukunft, und hatten dann gedacht, okay, über zum Thema VR kommt man eigentlich nicht drum herum, und haben überlegt, wie kriegt man das vereinbart, VR, Ulm, und haben halt immer überlegt, was für eine Geschichte machen wir daraus, wie lässt sich das auch mit der bestehenden Technik irgendwie realisieren, und hatten dann auch überlegt, einfach nur eine Virtual Reality Brille mit zwei so Joysticks in der Hand, so spannend wirkt es irgendwie nicht, und haben dann im Zuge von weiteren kreativen Prozessen, Ideen, Gedankenspielen tauchte dann irgendwann mal der Spatz auf, und dann so ein Zeitpunkt Ulm 1890, Münster gerade fertig, und da hatten wir so überlegt, ach, eigentlich kann man doch auch mal fliegen, und dann hatten wir überlegt, okay, wie kriegen wir das jetzt gebacken, und dann haben wir recherchiert, was gibt's einfach so auf dem Markt, was für Möglichkeiten hat man in der virtuellen Realität zu fliegen. Haben ganz lange recherchiert und sind dann auf den Birdly irgendwann gekommen und hatten dann überlegt, ach, das ist aber schon, sieht irgendwie aus, passt das auch, ist das nicht schon eventuell zu weit nach vorne gedacht, und dann haben wir gesagt, komm, wir fliegen einfach mal nach Zürich, gucken uns das an, was es da so gibt, und dann hatten wir überlegt, ja, ach, eigentlich super tolles Gefühl, es wird eigentlich schlecht, man hat tatsächlich das Gefühl, man fliegt. Und daraus entstanden ist dann eigentlich diese Idee, um Ulm um 1890 herum zu fliegen. Und so, dass wir dann uns entschieden haben, okay, wir machen das mit dem Birdly. Und haben dann in der Zusammenarbeit mit Somdiex und auch mit einer Agentur Demodern in Hamburg die Ulm um 1890 in 3D komplett erstellen lassen.
Wenn ich es jetzt also richtig verstanden habe, ist das etwas Einzigartiges, was wirklich Neues. Also Manhattan, also als Demo, als Anfixer, aber dass man jetzt ganz gezielt auf die Leute in der Stadt das abstimmt, dass man sagt, also okay, wir sind in Ulm, wir wollen durch Ulm fliegen. Das, genau, ist ja was ganz Neues.
Das ist in der Tat was ganz Neues, weil eben halt die Altstadt komplett in 3D nachgebaut wurde. Und da habe ich halt die Möglichkeit, ich kann durch die Gassen fliegen, ich kann über die Donau fliegen und kann durch das Wasser sehen, sehe halt auch den Boden der Donau. Ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel durch den Metzgerturm zu fliegen. Ich habe die Möglichkeit, am Ulmer Münster herumzufliegen. Ich kann auch so dicht an das Ulmer Münster heranfliegen, dass ich wirklich die Struktur und die Textur des damaligen Gerüstes halt definitiv sehe. Ich kann, wenn ich durch die Gassen fliege, habe ich im Hintergrund Geräusche. Was ist damals passiert? Hier hört man irgendwelche Schmiede hämmern. Man hört Tiergeräusche, Pferdegetrappel. Man hört, wenn man sich dem Münster wieder nähert, Gesang und Orgelgeräusche aus dem Münster, weil die Szenerie ist eben halt so am Sonntagmorgen, 10 Uhr, die Leute gehen irgendwie in die Kirche und man hört auch Stimmgeräusche aus dem Münster selber. Und das Ganze hat halt so sehr seine eigene Atmosphäre, die einen auch dann in diesen 3 Minuten, in denen man dann fliegt, einfach sehr vereinnahmt und auch einfach ein super gutes Gefühl gibt, wenn man dann da fliegt und einfach wahnsinnig Spaß macht, weil auch bedingt durch das Birdly selber, wenn dann der Fahrtwind von vorne durch den Propeller kommt, man auch mitbekommt, fliege ich schneller, fliege ich langsamer, fliege ich höher, fliege ich weiter runter. Und es macht halt irgendwie wahnsinnig Spaß.
Das heißt, der Propeller ist also auch noch irgendwie gekoppelt. Also wenn ich jetzt mehr heftiger schlage, dann weht mir das Ding ein bisschen stärker. Also.
Je schneller, dass man fliegt, desto höher ist der Fahrtwind.
Ja. Aber jetzt mal abgesehen von dem Fahrtwind, es ist doch, wenn ich mir das vorstelle, ein irrsinniger Aufwand. Ich meine, erstens mal, woher kriege ich eigentlich die Bilder? Sind das alte Fotos gewesen oder wie habe ich das Ulm 1890 rekonstruiert?
Also wir haben sehr viel mit Hilfe des Ulmer Stadtarchivs recherchiert, wie sah Ulm um 1890 halt damals aus. Wir hatten auch die Überlegung, ganz am Anfang vielleicht das zeitgenössisch zu machen, aber da dachten wir, nee, das gibt schon Google Maps, also das kann sich jeder am Computer angucken. Nee, 1890 und das Münster ist gerade fertig und das kennt jeder eigentlich nur vom Hörensagen und dann, da kann man was ganz Besonderes draus machen. Und wir haben dann halt mit Hilfe des Stadtarchivs Ulm recherchiert, in welchen Vierteln gab es mehr Fachwerkhäuser, gab es weniger Fachwerkhäuser, wie sahen die damals aus, welche Schindeln gab es, welches Holz wurde verwendet, haben dann einige, also knapp 11 Häuser herausgebaut als sogenannte Hero-Häuser. Die sind dann wirklich basierend auf den damaligen oder auf den bestehenden Skizzen, Fotos, Lithografien, nachgebaut worden, originalgetreu, sei es nun die jüdische Synagoge des Münster, die Valentinskapelle, der Gänzturm, das Einstein-Geburtshaus. Das sind alles so eher hier sogenannte Hero-Häuser, die dann wirklich originalgetreu nachgebaut worden sind und die ich dann, wenn ich fliege über Ulm, dann auch wirklich sehe.
Wie war der Begriff nochmal? Hero-Häuser?
Hero-Häuser, also wir nennen sie Hero-Häuser.
Wie die Helden.
Wie die Heldenhäuser, genau.
Ist das richtig gehört? Ja. Aber das trotz allem, was heißt nicht trotz allem, das muss doch also auch zeitlich ein irrsinniger Aufwand gewesen sein, weil ich allein schon denke, wenn ich mal an 2 Minuten an irgendeinem Soundclip rumschneide, wie viele Stunden ich da bloß dran hocke.
Ja, also es in der Tat war das ein langwieriger Prozess, insbesondere also die ganze Kreationsphase und die Konzeptionsphase war halt sehr langwierig, sehr intensiv und ist auch hauptsächlich dann von meiner Kollegin Ina Krüger gesteuert worden. Und die hat da auch immer dann ordentlich auf einen, die hat ihre Hand gehabt, weil die hatte so ganz konkrete Vorstellungen, in welche Richtung das gehen sollte. Und da haben wir wahnsinnig viel und intensiv vorgearbeitet, eben halt auch mit allen Projektpartnern, sowohl auch mit der Stadt Ulm, mit der Münstergemeinde. Und so, dass wir eigentlich angefangen haben, Ende letzten Jahres konkret mit Konzepten, die wir zu Papier gebracht haben, die Sachen zu programmieren, umzusetzen. Und dann hat die Agentur ein halbes Jahr gesessen und nichts weiter gemacht als modelliert und die ganzen Sachen so weit fein justiert, dass man auch keinerlei Latenzen hat, sondern dass es wirklich in Echtzeit, ich bin auf dem Birdly, fliege, gucke nach links und sofort ist das Bild da. Ich gucke nach rechts, sofort ist das Bild da. Ich gucke runter, sehe den Fuß, den Boden. Man sieht auch wirklich so das Kopfsteinpflaster. Und das haben die wirklich in fleißiger Arbeit ziemlich toll gebaut.
Ja. Ihr habt also da so ein Birdly gekauft oder geleased oder wie läuft das gekauft?
Wir haben den gekauft. Das ist günstiger als leased. Und hatten dann halt überlegt, nee, also weil das macht keinen Sinn, den zu leasen. Haben den gekauft, haben haben dann angefangen, damit so ein bisschen zu rumexperimentieren, haben auch mal Leute auch eingeladen, auch nochmal, guck mal, das planen wir, was meint ihr, kommt das an, ist das toll? Und alle waren Feuer und Flamme. Und haben dann den Börtel von Berlin nach Hamburg transportieren lassen zu der Agentur, wo er dann stand, die den natürlich dann auch unbedingt benötigten, um ihre Arbeit zu kontrollieren und für die Programmierung. Haben dann programmiert in Unity und haben dann immer gleich auf dem Börtel ausprobiert, klappt das nicht, wo gibt es Schwierigkeiten, ist das Licht korrekt, kommt alles vor allem in Echtzeit mit und baut sich alles in Echtzeit auf. Also das waren so mit deren Hauptfokus.
Wart ihr da immer noch involviert? Das heißt, haben die da euch ab und zu konsultiert und du bist in Flieger gestiegen und nach Hamburg geflogen?
Ja, wir hatten natürlich zu Beginn, haben wir ein paar Tage zusammen gehockt, um das einfach den Leuten halt erklären, wie man so etwas auch programmieren kann. Wir bieten da natürlich schon, ein Grundgerüst an, das heißt so ein Vogelflugmodell, das eigentlich schon vorhanden ist, also wie fliegt der Vogel, so das Ganze, wir sagen im State-Machine, also so ein Pausenmodus, ein Play-Modus, dann gibt es einen Intro-Modus, so dieses Gerüst, das haben wir natürlich schon geliefert, aber schlussendlich muss man dann natürlich immer die Leute, die dann die Daten bauen und herstellen, die müssen das natürlich
schon selber machen,
aber
Support halt, dass die genau, da reinkommen.
Also da war natürlich schon immer sagt, wir waren da als verfügbare Person, die das erklären kann, aber das sind ziemlich intelligente Leute, die das nicht zum ersten Mal gemacht haben, jetzt gerade im VR, von dem her, die wussten, was sie machen mussten. Und der Rest ist halt auch viel ausprobieren, weil gerade im VR-Raum, da hat man zwar eine Idee und dann denkt man, ja, das kommt das vielleicht gut, kann man da irgendwie durchfliegen aber man muss es ausprobieren, weil wenn man es nicht ausprobiert, dann klar, sieht man es nicht. Und das ist schon ein großer Unterschied.
So Leute, jetzt einfach mal die Augen zu, Musik hören, mal ein bisschen vom Fliegen träumen. Ihr hört die Plattform bei FreeFM. Bei uns zu Gast heute Jana Leutenegger, Ingo Bergmann, Fabian Troxler und Thorsten Schwark. Und als besonderen Gast, das habe ich eingangs schon erwähnt, haben wir hier auf dem Studiotisch ein goldenes Ei stehen. Ja, bevor der Vogel fliegen kann, muss natürlich erstmal ein Ei da sein. Ja, aber was hat es denn jetzt eigentlich mit diesem goldenen Ei auf sich, Ingo?
Ja, wir haben uns, als natürlich dann klar war, dass es hierher kommt und das Projekt immer weiter vorangeschritten ist, wir dann auch wussten, wo denn das Nest des Birdly sein wird in der Kramgasse, haben uns ein bisschen überlegt, wie können wir die Leute ein bisschen, ja, heranführen an das Thema, und dann lag natürlich ein Ei, aus dem ein Vogel schlüpft, ganz nahe. Wir haben dann eine kleine Facebook-Aktion gemacht. Wir hatten, das Ei wurde gefunden im Ulmer Münster, oben in einem Raum, der sehr mystisch aussieht. Der Professor Wettengel vom Stadtarchiv hat gerätselt, um was es sich handelt. Wir waren im Tiergarten, die es gewogen haben, und es war dann aber zu groß für Nandu, und die haben uns empfohlen, das Ganze auszubrüten. Haben wir dann nicht alleine gemacht, wir hatten viele Helfer, wir hatten zwei ältere Damen, die ein Wärmer gestrickt haben, gehäkelt haben. Wir hatten die Footballmannschaft aus Neu-Ulm da, die damit in der Sauna waren. Wir haben selber gegrillt, das war schön fürs Team bei mir im Garten. Wir haben dann ein bisschen Lagerfeuer gemacht für das Ei und Gitarrenmusik, und es hat ihm ganz gut getan, dem Ei, und so konnte dann ja der Birdly schlüpfen. Und momentan, wer Postkarten sammelt, haben wir in den verschiedenen Kneipen und Lokalitäten haben wir unsere Postkarten ausliegen. Wie willst du mit mir fliegen? Ja, nein, vielleicht. Also eine kleine Liebesbeziehung bauen wir auf zu unserem Birdly, bis es dann letztendlich am 15. mit dem Birdly und am 14. ja mit der Auftaktveranstaltung losgeht.
Jana, du hast jetzt mit dem Birdly insofern direkt zu tun, dass du diese ganze Marketing-Sache machst. Habe ich das so richtig verstanden?
Also die Idee haben wir natürlich alle zusammen entwickelt, und ich habe mich dann darum gekümmert mit meinem Kollegen, dem Cornelius Bierer, dass das Ganze dann auch so in den Social-Media-Kanälen ankommt und jetzt eben auch mit dieser Postkartenaktion, und kümmere mich dann auch in dem laufenden Betrieb dann in der Kramgasse 3 dann um die Besucher.
Laufende Betrieb in der Kramgasse 3, das ist neben Mohrenköpfle. Ja, so für die, die es nicht kennen, Kaffee, Mohrenköpfle, also Mainz, gut, Schleichwerk, nee.
Das sind jetzt sehr viele Lokalitäten ja, drumherum, also, da kann man sehr gut sitzen.
Das ist halt so eine alteingesessene.
Aber man erkennt es jetzt auf jeden Fall schon. Jetzt momentan ist es noch etwas abgedeckt, aber man kann immer mal wieder gerne dran vorbeilaufen. Das sieht man schon immer mehr vom Raum selber.
Ja. Also ab 15. kann man dann fliegen und wenn man dann will, wie geht es? Ich meine, gut, man muss da rein oder kann man das vorher buchen? Wie läuft es hier?
Genau, also das Schöne ist, wir haben jetzt über Reservix haben wir Zeitkontingente. Die sind immer von 10 Minuten. Das heißt, man hat keine langen Anstehzeiten oder Wartezeiten. Man kann direkt über Reservix gucken, ob der gewünschte Termin frei ist, kann sich den für 5 € buchen und dann direkt zu dem Zeitpunkt in den Laden kommen. Aber natürlich ist jeder auch gerne eingeladen, dazu auch schon vorab sich den Laden anzuschauen und das Ticket eventuell dann auch vor Ort zu buchen.
Genau. Wie lange dauert jetzt der Flug? Haben wir das schon gesagt oder was steht das nur auf meinem
Stift? Ein 3-minütiger Flug, den man da bucht. Genau. Und insgesamt hat man dann natürlich Zeit, sich auch sich so an die Gegebenheiten zu gewöhnen. Wir machen dann eine kleine Einführung in das Gerät. Also genau, da wird jeder Besucher schön aufgefangen von uns.
Aber warum eigentlich gerade 3 Minuten? Hat das jetzt irgendeinen speziellen Sinn? Ist das irgendwie mit der Aufmerksamkeit so nach dem Monat, nach 3 Minuten zappe ich weg oder warum 3 Minuten?
Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, auch basierend auf den Ergebnissen, die Firma Somnix gemacht haben mit ihrer Manhattan Experience, dass man sagt, so 2 bis 2,5 Minuten Flugdauer ist halt ideal für Menschen, die drauflegen und diese Erfahrung gemacht haben, weil die einfach so überrascht sind, was Tolles ihnen widerfahren ist, dass sie einfach auch gerne hinterher nochmal ran möchten und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Zeit brauchen, um das, was sie erlebt haben, auch nochmal so ein bisschen zu verarbeiten, wo man denkt, ja, ansonsten, also es sind 3 Minuten, es sind 30 Sekunden. Von den 2,5 sind nochmal so eine Einführung, so ein kleines Intro, wo einem auch erklärt wird, was einem alles so passiert, wenn man fliegt, wie man fliegt. Und dann hat man so reine Flugzeit etwas zu 2,5 Minuten.
Hört sich so ein bisschen an, wie wenn da so ein gewisser Suchtfaktor dahinter ist.
Das ist es. Also Fabian, also ich meine, es gibt Leute, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Leute gar nicht runtergehen wollen, die sofort wieder hinterher drauf wollten. Es gab auch Leute, die gesagt haben, jetzt muss ich wirklich erstmal abwarten, muss mal irgendwie verstehen, was ich da gerade erlebt habe, weil das schon sehr real alles halt passiert.
Und man kann vielleicht auch dazu sagen, es gibt einfach verschiedene Flugstile. Also es kann wirklich, wenn ich jetzt gleite über der Altstadt auf Münsterturmhöhe, dann ist es relativ entspannt und so, aber ich kann natürlich auch wirklich in die Gassen reintauchen, über die Dächer drüber, wieder runter, durch den Metzgerturm, durch, auf der anderen Seite Rechts-Links-Kombination und da wird es einem schon ein bisschen schummrig, wenn man dann absetzt. Also ist dann auch ganz gut, wenn man dann nach 3 Minuten erstmal nochmal durchatmet, das ist mir selber auch so gegangen, am Anfang tastet man sich so hin, aber wenn man dann wirklich ordentlich zulegt, dann ist es ganz gut und die Altstadt von Ulm ist eigentlich ideal für diese Zeitperiode. Man kommt richtig weit rum, man kann sehr viel sehen, man hat genug Zeit, sich anzuschauen oder dann einfach reinstürzen in die Altstadt, also es macht da richtig
Laune. Fällt jetzt gerade ein Thema für oder so grob für eine Doktorarbeit ein. Ich meine, dass man könnte ja jetzt psychologisch gesehen untersuchen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen alter Beruf und dem Flugstil. Wäre eine interessante Sache. Also man kann ja hier alles Mögliche inzwischen an der Uni studieren, nicht nur Mathe, Physik und so ein paar Sachen, sondern ein paar andere Dinge, wäre mal vielleicht auch eine interessante Untersuchung. Ja, aber wenn ich so auf die Zeit gucke, allzu viel Zeit haben wir leider nicht mehr und jetzt fehlt noch was ganz Wichtiges. Thorsten, du hast gerade vorher von einer Auftaktveranstaltung geredet, die schon einen Tag vor dem Flugbeginn für die Bürger ist. Also am 14., da ist schon was.
Genau, und zwar am 14. Juli abends ab 22 Uhr ist im Ulmer Münster eine Auftaktveranstaltung zu dem Projekt Ulm Stories. Und also so glaube ich 22 Uhr ist Einlass, 22.30 Uhr startet dort eine audiovisuelle Konzertperformance. Da werden in das Mittelschiff des Münsters Zitate, Worte von Ulmer Bürgern im Rahmen einer Videoperformance an die Wände projiziert, untermalt von Live-Musik und auch von atmosphärischen Klängen. Und das sind alles Zitate und Worte von Urnabürgern, die im Vorwege des Projektes halt befragt wurden, wie stellst du dir unsere gemeinsame Zukunft vor? Da sind Stimmen eingefangen worden von der VHS hier in Ulm, dem St. Hildegard-Gymnasium, dann war der Dekan, der Herr Gohl, im Altersheim, hat dort Stimmen eingeholt und Bewohner des Altersheims gefragt. Der Herr Schall-Ahlers war an der Schule, wo er auch tätig ist, hat dort die Schüler befragt. Dann gab es Umfragen hier auch seitens der Jana von Ulmer Bürgern. Und all das wurde gesammelt und das wird dann halt projiziert, zuzüglich eben halt von auch mit Selfies, die Ulmer Bürger auch gemacht haben. Und das Ganze dauert so circa 45, 50 Minuten und ist die eigentliche Auftaktveranstaltung zu dem Projekt Ulm Stories.
Also Ulm Stories ist ein bisschen mehr alt, haben wir ja vorher schon erwähnt, ja. Aber für die Leute, die jetzt ein bisschen spät eingeschaltet haben, vielleicht nochmal eine ganz kurze Wiederholung. Ulm Stories, ein Teil ist der Birdly, was ist es noch? Lass uns noch mal kurz wiederholen für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben.
Ja, also Ulm Stories ist ein Hauptprojekt, besteht aus drei Teilprojekten. Das ist einmal die Erfahrung mit dem Birdly, wo ich die Möglichkeit habe, eben auf einem 3D-Ganzkörpersimulator durch Ulm um 1890 zu fliegen. Das zweite Projekt, was auch dann gleichzeitig die Auftaktveranstaltung ist, nennt sich Resonanzen. Das ist halt so eine audiovisuelle Konzertperformance im Ulmer Münster. Wie schon gesagt, am 14. Juli ab 22 Uhr geht es los. Und wir haben auch noch eine App entwickelt für Mobile Devices, für Apple-Betriebssysteme und Android-Betriebssysteme, die sich dann ab dem 15. Juli jeder runterladen kann. Da haben wir nennen das ein sogenanntes 3D-Hörerlebnis. Da sind 11 Stationen im Ulmer Münster durch ein inszeniertes Hörspiel aufbereitet worden. Und das Ganze in einem binauralen Sound. Das bedeutet eigentlich, dass ich dann, wenn ich Kopfhörer aufhabe, die mich so richtig reingezogen fühle in dieses Hörspiel solches und wenig mitbekomme von meiner Umgebung. Und ich habe wirklich dann richtig so stereomäßig von links nach rechts dieses Hörspiel
Dass man also wirklich in die Rauminformation genau. Hat und jetzt sagen wir mal rein fiktiv, wenn jetzt tatsächlich so ein Spatz durchfliegt, dann höre ich flatter, genau, dass der jetzt von links nach rechts irgendwo pfeift und so. Ja. Hier pfeift es auch irgendwo. Ja. Irgendwo ist so ein Vogel, ich weiß es nicht wo.
Das Ganze ist halt selbst gesteuert. Also wir haben 60 iBeacons in Münster dazu verteilt. Und jeder, der dann dort reinkommt, sich die App runtergeladen hat und die App startet, hat dann die Möglichkeit, eine Sprachauswahl, Deutsch oder Englisch gibt es die. Und dann kann ich eigentlich das Handy in die Tasche stecken und mit den Kopfhörern auf, bin ich durch diese 10 oder 11 Stationen, 11 Stationen sind es, dann durchs Münster führen lassen.
Okay. Ja, noch eine kleine Musikrunde vorm Schluss und dann, ja, die Leute, die öfters zuhören, die wissen, was für eine Frage dann noch von mir kommt. Ulm Stories, der Traum vom Fliegen, Birdly, Virtual Reality zum Abheben, das war das Thema unserer Plattform heute. Ja, was habe ich denn noch vergessen zu fragen? Was wollt ihr noch loswerden?
Nix. Wo man es finden kann, auf unserer Website.
Die ja, können wir sagen, ja, okay. Genau.
www.ulmstories.de.
Ja, das muss man eigentlich rechtschreibmäßig alles zusammen und Stories mit IE oder mit
genau.
Y?
Genau.
Mit IE.
Genau.
Ulmstories.de.
Ganz
so
genau.
Findet man es und buchen kann man dann auch über die Webseite.
Kann man auch über die Webseite, genau, dann wird man direkt zu Reservix weitergeleitet oder eben wirklich über Reservix Ulmstories, der Traum vom Fliegen eingeben. Das wäre auch noch eine andere Variante. Oder bitte, bitte einfach im Laden vorbeikommen, der ist unfassbar schön geworden.
Da bin ich also gespannt. Also ich habe das Privileg, sage ich jetzt mal, dass ich schon nächsten Freitag mal vorbeigucken darf.
Sehr gerne.
Und um es nochmal zu sagen, also am 14. ab 22 Uhr Öffnung, 22.30 Uhr im Ulmer Münster die Auftaktveranstaltung und ab 15. kann dann jede Ulmerin, jede Ulmer und natürlich auch die Leute aus dem Umfeld da fliegen. Vielleicht noch eine ganz klitzekleine Frage an dich, Fabian. Was habt ihr für Zukunftspläne? Oh, Mama, zwei Sätze.
Ja, es gibt... Ja, es ist noch schwierig nach dem Fliegen. Was kommt nach dem Fliegen? Wir haben da schon Ideen
ja,
oder so.
Aber also was ich mir mal gedacht habe, vielleicht, also so eigene, ich habe das ja so mitgekriegt, da dachte ich, Mensch, was jetzt eine ganz tolle Sache wäre, wäre irgendwie so eine Weltraumgeschichte. Das wäre so der nächste Schritt.
Das kommt natürlich
obendrauf bloß ein bisschen schwierig, die körperliche Erfahrung der Schwerelosigkeit. Ja. Da könnte man höchstens unter Wasser dann simulieren, genau, so, ja, so einen fetten Taucheranzug. Okay, also Ideen gibt es genug. Jedenfalls ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Es war für mich eine sehr interessante, kurzweilige Sendung. Ich bin also wirklich gespannt. Bei uns zu Gast waren Jana Leutenegger, Ingo Bergmann, Fabian Troxler, Thorsten Schwark. Viel Erfolg und Dankeschön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.